Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Was den Kampf gegen die Folgen des Klimawandels angeht, da hat es in dieser Woche einen kleinen Fortschritt gegeben. Das Klimapaket der Bundesregierung wird voraussichtlich noch am Freitag auch im Bundesrat durchgewinkt. Nicht so doll sieht es aus mit dem Kohleausstiegsgesetz. Auch das sollte ja eigentlich noch in diesem Jahr in Sack und Tüten sein, aber daraus wird nun nichts mehr. Das hat ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums offiziell bestätigt. Das ändert aber nichts daran, dass die Betreiber der Braunkohletageabbaue schon längst damit angefangen haben, für den Tag nach dem Ausstieg zu planen. Was soll mit den Tagebauen passieren? Moritz Küpper ist unser Korrespondent für Nordrhein-Westfalen und er hat sich mal angeschaut, was dort aus ehemaligen Tagebauen gemacht worden ist.
Georg Esser ist vorgelaufen über den matschigen Boden der Sophienhöhe, zeigt auf den kleinen Erdwall, hinter dem es steil bergab geht.
Aber ich glaube, hier kann man noch mal, auch noch mal gut erkennen, ne? aus diesem Tagebau raus wird die Landschaft, die wir gerade gesehen haben. Da wird eine goldene Aue raus, da werden diese großen Wälder raus, da wird der Inselsee, den wir eben gesehen haben.
Er schaut über den Erdwall. Tief unten, hunderte Meter entfernt, steht einer dieser gigantischen Schaufelradbagger im Tagebau Hambach. Essers Finger zeigt hinab.
Und was vor 20 Jahren noch so aussah, haben wir eben gesehen, der Inselsee, wie er heute aussieht. Selbstredend ist das ein großer Eingriff hier in Natur und Landschaft, den wir hier verursachen. Aber die Selbstheilungskräfte der Natur wirken sehr schnell. Und man sieht, daraus werden Lebensräume, die wieder sehr schnell einen hohen Wert haben.
Leiter der Forschungsstelle Rekultivierung bei RWE Power, so lautet Essers offizieller Titel. Der 48-Jährige, blauer Pullover, schwarze Hose, braune Haare, ist nahe dem benachbarten Braunkohletagebau Garzweiler aufgewachsen, studierte Ingenieurwesen, kümmerte sich einige Jahre in der freien Wirtschaft um die Renaturierung von Gewässern, bevor er vor etwa 10 Jahren begann, sich um die Renaturierung des Tagebau Hambachs zu kümmern. Er zeigt auf die Erdmassen, die der Schaufelradbagger freigelegt hat, auf Sand, auf Ton und schwenkt seinen Blick vom Loch rüber auf die andere Seite, auf der Gräser wachsen, Bäume stehen.
Wir haben hier eine riesen Toolbox unterschiedlicher Substrate und wenn wir die klug zusammenbauen und klug rekultivieren, dann ist Rekultivierung auch eine Chance, um was zu erstellen, was artenreicher ist, was für den Menschen sogar noch interessanter ist, als was vorher war.
Er zuckt mit den Achseln.
Und ich glaube, diese große Chance, die wird bei der ganzen Diskussion, die man ja durchaus führen kann, wenn man so einen Tagebau sieht, aber die wird vollkommen oder viel zu wenig gesehen, meine ich.
Sein Blick schweift zurück auf das Loch. Das Rheinische Revier zwischen Aachen, Köln und Mönchengladbach gelegen, ist mit rund 55 Milliarden Tonnen die größte zusammenhängende Braunkohlelagerstätte Europas, der Tagebau Hambach der tiefste darin. Auf der anderen Seite des Tagebaus liegt der Hambacher Forst, beziehungsweise die restlichen 400 Hektar jenes einst 12.000 Hektar großen Waldgebiets, das nun wohl stehen bleiben soll, in dem Aktivisten in Baumhäusern wohnen. Direkt an den Wald wird künftig wohl der große Tagebausee heranreichen, doch noch ist offen, woher die Massen Erdreich und Ähnliches kommen sollen, die steilen Kanten rechts und links vor dem Hambacher Forst abflachen.
Also letztendlich ist klar, dass die Sophienhöhe den katastrophalen Eingriff in Natur und Landschaft dort nicht ersetzen kann.
Dirk Jansen, Geschäftsleiter des Umweltverbandes BUND in NRW, einer der größten Gegner des Braunkohletagebaus, sitzt in seinem Büro in Düsseldorf. Es waren Jansen und seine Mitstreiter, die sich nun als Sieger fühlen dürfen, die mit Großdemonstrationen und in der sogenannten Kohlekommission durchgesetzt haben, dass der Kohleausstieg früher kommt, dass er im Westen beginnt, und dass der Hambacher Forst wohl stehen bleibt.
Wenn es denn so kommt, dass die Reste des Hambacher Waldes erhalten bleiben, dann eröffnen sich natürlich ganz andere Spielräume für Rekultivierung auch. Die Frage muss auch gestattet sein, ob man nicht Teile der Sophienhöhe dann später wieder verkippt, um die Restlochgestaltung zu vereinfachen.
Aktuell gibt es wohl Pläne, die Massen rund um den Hambacher Forst zu generieren. Jansen schüttelt den Kopf.
Also es wäre ja geradezu absurd, jetzt noch Flächen des Hambacher Waldes in Anspruch zu nehmen oder auch Flächen links und rechts des Hambacher Waldes, die ja entsprechende auch Entwicklungspotenziale hin zu einer Waldgesellschaft bieten, die zu vernichten, also 12.000 Jahre alte Böden zu zerstören, um damit die Sophienhöhe dann weiter anzuschütten.
Georg Esser, der Leiter Forschungsstelle Rekultivierung, sitzt im Auto, fährt auf Schotterwegen durch die Sophienhöhe.
Als man den Tagebau hier aufgeschlossen hat 1978, dann musste man ja erstmal mit dem Aushub wohin. Hier in Hambach gab es ja keinen Vorläufertagebau und deswegen hat man das auf den Acker verbracht, dieses Material. Und dieser Acker war der Sophienacker.
So entstand der Name. Der Wagen ruckelt weiter aus dem Fenster, zeigen sich unterschiedliche Landschaften. Mal sandiger Untergrund, dichter Waldbewuchs, viele kleine Lichtungen und ab und an ein paar kleine Teiche. Esser zeigt auf tote Baumstämme, die einfach in der Landschaft stehen.
Solche Tothölzer in den Beständen drin stehen, also Bäume, die in den Boden reingerammt worden sind, die stammen aus dem Tagebauvorfeld. Dort haben wir in den letzten Jahrzehnten immer die höhlenreichsten Bäume rauskartiert und die haben wir gezielt in die Rekultivierung gebracht, dort in den Boden gerammt und dort dienen die jetzt als stehendes Totholz. Das wird oft als Marterpfahl belächelt, sollte man aber nicht tun, weil es gibt keinen Baum, der nicht wichtiger Lebensraum für irgendeine Art ist. Fledermäuse, Vögel, für Insekten, aber auch selbst Reptilien, die sich da reinzwängeln.
Laut Esser leben Rehe, Dachse, Füchse, Muffel, Dammwild, natürlich Wildschweine, aber auch viele Kleintiere auf der Sophienhöhe. Im Jahr 1988 begann die Rekultivierung. Mittlerweile ist der 13 Quadratkilometer große Hügel fast komplett bewaldet, ist das Ganze ein Naherholungsgebiet geworden. Auf einer Bank am Wegesrand sitzt ein älteres Paar, schaut in die Landschaft.
Jo, was mir gefällt, ist, dass hier Seen gibt. Ja, dass langsam wieder alles natürlicher wird, dass alles wieder Altbestand ist. Ist hier noch alles zu jung, ist hier noch nicht alt, der Wald hier.
Seine Frau unterbricht ihn.
Mein Geburtsort, der ist praktisch durch Rhein-Braun RWE weg. Hat mich damals nicht interessiert, aber heute sage ich, ich hätte das gern meinen Kindern mal gezeigt. Ne? Aber das hier haben wir schon sehr viel genutzt.
Insgesamt gibt es mehr als 100 Kilometer Wanderweg, auf denen man aber bleiben muss.
Freigegeben sind nur die Wege. Alles andere steht nur unter Bergrecht hier. Und deswegen, Sie dürfen ja normalerweise im Wald die Wege verlassen, das dürfen Sie momentan hier noch nicht.
Esser fährt weiter, passiert einige künstlich aufgeschüttete Ameisenhaufen. Er, der RWE-Mann, erzählt davon, dass sie auch die enorm trockenen Sommer merken, dass dies auch bei der Aufforstung eine Rolle spielt.
Natürlich macht man sich Gedanken darüber, welche Forstpflanzen verwenden wir jetzt noch, ob man vielleicht zukünftig auch mal die Pflaumeiche oder die Kastanie verstärkt benutzt als eine Art, die durchaus auch solchen Klimaveränderungen gut mit klarkommt.
Der Wagen stoppt, okay. Esser steigt aus. Läuft einen sandigen Hügel hoch.
Wir sind hier am Höllerhorn, zweithöchster Punkt der Sophienhöhe. Was man hier wunderschön erkennen kann, ist dieser einfache, aber ganz wichtige und wertvolle Satz: Standortvielfalt schafft Artenvielfalt.
Esser zeigt auf den umliegenden Sand.
Weil hier auf diesen dünenartigen Landschaften leben ganz andere und vor allem seltene Arten, die wir so in der Region überhaupt nicht mehr haben. Hier leben Heidelerschen, Steinschmätzer, Zauneidechsen.
Vor 30 Jahren sei auf der einen Seite ein Wald angelegt worden, auf der anderen Seite die Dünen.
Die Attraktion der Sophienhöhe, die lebt hier eben nicht von irgendwelchen krachmachenden Besonderheiten, sondern die lebt von dieser Biotopvielfalt, die für uns Menschen auch ein hohes Erlebniswert hat. Weil von hier aus sehen wir den Kölner Dom, wir sehen von hier aus fast bis ins Siebengebirge.
Und wer einen Tag mit Georg Esser über und durch die Sophienhöhe fährt, bekommt einen Eindruck davon, warum die Rekultivierung hier als vorbildlich gilt. In anderen Orten der Welt, wie beispielsweise Russland, werden die Tagebauten sich nach dem Auskohlen einfach selbst überlassen, erzählt Esser.
Ich halte es für wahnsinnig wichtig, dass man für die Sache brennt, dass es nicht Dienst nach Vorschrift ist, weil wenn alle Bagger hier längst verschwunden sind, wenn die Baumhäuser alle abgebaut sind, dann ist die Rekultivierung das, was über viele Jahrhunderte bleibt. Und deswegen sollte man da nicht einfach irgendwas schaffen oder was Langweiliges schaffen, sondern was richtig Gutes, und die Chance haben wir genau jetzt.
In der Zeit des endgültigen Kohleausstiegs.
Ein Blick in die Zukunft der Rekultivierung nach der Braunkohleförderung.